Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Chile Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
könnte. Das ist Staffel 5, die Staffeln über Bücher, Episode 5, Who Moved My Pulpit und Leading Change Without Losing It.
In dieser fünften Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindebau fest geprägt haben. Heute geht es um zwei Bücher, nämlich «Who Moved My Pulpit» von Tom Rainer und «Leading Change Without Losing It» von Carrie Newhoff. Also zweimal das Thema, wie verändert sich Kirche und wie können wir so Veränderung auch begleiten. Lukas, du hast die zwei Bücher vorgeschlagen. Was sind so deine Gedanken dazu?
Also Sachen ändern sich, das merkt man extrem in der Kirche und dem muss man sich einfach stellen. Und ich habe beide Bücher ziemlich hilfreich gefunden. Carrie Newhoff habe ich schon mal vor etwa 5 Jahren gelesen, irgend so etwas. Der Tom Rainer, ja. Ich glaube, man hangeln ist dem Buch entlang, «Who Moved My Pulpit» von Tom Rainer. Er bedient sich ziemlich schamlos beim Standardwerk von John Cotter, «Leading Change», aus dem Jahr 1996, glaube ich. Und was der Tom Rainer ziemlich frech macht, ist irgendwann auf der Seite 97 erwähnt er der John Cotter einmal. Und sonst geht er einfach, tut er einfach sein Change Management einfach mehr oder weniger 1:1 übernehmen.
Okay.
Ist also ziemlich frech. Ist halt ein Amerikaner, oder?
Ja, schon grenzwertig. Aber wir können jetzt gleich etwas damit anfangen.
Ich denke es, ja. Und quasi die Ausgangslage ist vor all dem, wo man da macht und muss machen, wenn sich Sachen ändern, muss man einfach sehen, dass viele Leute das Problem gar nicht sehen wollen. Und im Gegenteil könnte man vielleicht sogar sagen, es gibt ja in Kirchgemeinden viele Menschen, die sagen quasi, in dieser Welt passiert so viel Wandel, wenigstens die Kirche sollte so bleiben, wie sie ist, wenigstens die Kirche. Und die Stimme, die sieht man ja, hört man ja relativ häufig in der Kirche.
Mhm.
Und darum die 8 Punkte, die durch Tom Rainer ein bisschen abgewandelt hat. Gerade jetzt zum Beispiel der erste Punkt ist nicht ganz wie beim Cotter. Der erste Punkt beim Tom Rainer ist innehalten und beten.
Mhm. Und ich finde das eigentlich gerade sehr ein wichtiger Punkt. Auch gerade, dass der als erstes steht, dass die Veränderung, die man angehen will, in der Kirchengemeinde oder als Kirchengemeinde, dass das wirklich aus dieser Gebetshaltung heraus passiert, wo wie zeigt, es ist nicht eine Veränderung, die ich jetzt einfach will, weil ich Lust habe, um etwas Neues zu machen und es mir langweilig ist, sondern immer zuerst auch im Gebet rein Gott fragen, was dran ist, und sich irgendwo auch genug demütig sein, dass das nicht jetzt ich bin, der etwas muss verändern muss, sondern dass die Veränderung auch einfach von oben her kommt. Und ich finde es aber gar nicht so einfach, so ein bisschen eine gemeinsame Gebetskultur zu entwickeln, jetzt in so einem Leitungsgremium von einer Kirchengemeinde. Also, weil das ist ja eigentlich auch sein Punkt, dass das jetzt nicht einfach, tun mal alle bei euch die Hause beten und bringen nachher in der Sitzung mit, sondern auch irgendwo durch in dem gemeinsamen Prozess, wo man drin steht, auch gemeinsam können beten. Und das braucht irgendwo eine gemeinsame Gebetskultur. Und ich glaube, das lohnt sich schon auch, in das zu investieren als Leitungsgremium.
Also vorschlagen in einem Kirchenstand, Kirchenpflege, sollen wir am Anfang oder am Schluss beten. Stellt sich auch die Frage, ich meine, auch wenn wir jetzt aus der Kirchgemeinde rausgehen, wie ist denn das mit einem Kirchenrat? Beten die Leute? Interessant habe ich dort gefunden, Lukas Kunder, der in der Staffel 2, Episode 9 erzählt hat, dass sie im Kirchenrat betet und wo er gesagt hat, er habe einfach den Eindruck, wenn man eine Sitzung mit einem freien Gebet anfängt, wo man einfach um das bittet, was jetzt gerade da ist, dass das die Sitzung prägt. Das hat mich recht beeindruckt, oder?
Ja, ich kann mir auch vorstellen, oder ich erlebe das auch, dass das mich auch selber emotional so ein bisschen austariert, wenn ich in eine Sitzung starte, aus dieser Ruhe raus, aus dieser Stille raus, aus dem sich ausrichten auf etwas, was oben dran ist und nicht nur auf das, was jetzt gerade vor mir liegt. Das kann jetzt auch einfach rein psychologisch, habe ich das Gefühl, nochmal etwas bewirken, in dem, wie die Sitzung nachher abläuft.
Zweiter Punkt. Durch Änderungsbedarf klar kommunizieren und auch zeigen, dass es dringlich ist. Die Leute verstehen das zum Teil gar nicht, sehen es nicht. Es gibt ja das bekannte Bild, dass der Frosch im Wasser nicht merkt, dass Wasser immer wärmer wird, wenn es langsam passiert. Darum kommt er auch nicht raus und stirbt dann am Schluss. Und das, glaube ich, ist wichtig, durch Änderungsbedarf klar kommunizieren. Zum Beispiel mit Zahlen. Wir tun seit vielen Jahren Gottesdienstbesuche aufschreiben. Wie viele Leute sind gekommen, ist eine von den Aufgaben vom Messmer, von der Messmerin, zum Aufschreiben, wie viele Leute kommen. Und da sieht man dann die Entwicklung von quasi gleichen Gottesdienst im Kirchenjahr, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Und dann Zahlen sind einfach wichtig für das, um zu zeigen, schau dir mal, da muss sich etwas ändern. Statistiken schauen selten. Mhm. Natürlich kann man mit Statistik alles beweisen, ist klar. Aber da einfach klar sagen, es muss etwas passieren. Und sonst gehen wir in eine Richtung, die nicht gut ist.
Mhm. Ich finde bei diesem Punkt noch ein bisschen auch die Schwierigkeit, dass ja auch nicht alles, was in der Kirche passiert, messbar ist. Oder dass man dann auch nicht in das hineinkippt, dass man nur noch Zahlen wahrnimmt und irgendwie nur noch darauf schaut, wie viele Leute sind jetzt in ein gewisses Angebot gekommen, sondern irgendwo durch auch die Frage, was passiert dort, kommen die Leute weiter, entwickeln sich Menschen weiter, wenn sie da in diesen Gruppen unterwegs sind, und dann können sich so Zahlen auch ein bisschen relativieren, wenn man merkt, hey, mal, die da sind, denen bringt das wahnsinnig viel. Oder so, zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, Zahlen sind jetzt auch nicht das Einzige, wo man darauf schauen sollte, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, der helfen kann, um ein bisschen zu merken, wie sich die Temperatur um einen herum verändert.
Ja, und auch zum, wie soll ich sagen, deine Zeit gut brauchen. Mhm. Also bei uns ist jetzt gerade Ostermorgen 4. Letztes Jahr ist an der Ostermorgen 4 sind ganz wenig Familien gekommen, ganz wenig Kinder. Und das ist ein klassischer Anlass gewesen, wo viele Kinder gekommen sind vor 10 Jahren, vor 5 Jahren. Und letztes Mal ganz wenig. Ich habe im Kirchenstand vorgeschlagen, man lässt die Ostermorgen 4 bleiben, wenn wir die Leute nicht erreichen können, die wir wollen. Man hat jetzt beschlossen, dass wir es noch einmal probieren. Aber ich werde jetzt das Mal an dieser Ostermorgen 4 wieder zählen. Und dann werden wir aufgrund von diesen Zahlen können eine Entscheidung treffen. Und es geht ja nicht darum, um irgendetwas aufzuhören, sondern das ist ja auch die Zeit von mir, die ich sonst könnte anders brauchen. Natürlich würde ich sonst nicht am Ostermorgen um 6 Uhr aufstehen, aber aufs Ganze gesehen ist es Arbeitszeit. Und um dort auch einen Filter zu finden, wie du deine Zeit verbringst, kann das sehr wohl etwas sein, wo man auch immer wieder muss kommunizieren muss. Es muss etwas passieren und es muss sich etwas ändern.
Mhm. Ja.
Dritter Punkt. Eine engagierte Koalition von Willigen bilden. Es reicht nicht, dass man einfach nur sagt, es muss sich etwas ändern, sondern es ist wichtig, dass wenn man sieht, was sich dort ändert, dass man dann auch Leute findet, die mithelfen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eine Koalition und nicht als Einzelkämpfer probiert, etwas zu machen. Und in dem Punkt sagt der Tom Rainer, sagt übrigens auch der Carrie Newhoff, dass es dort wichtig ist, dass man nicht unbedingt bei dem auf die üblichen Strukturen vertraut. Also wenn man einen Wandel angehen will, dann sind ja oft die üblichen Gremien, zum Teil Kirchenpflege, zum Teil andere Gremien in einer Kirchgemeinde, die sind ja oft dann eh noch Bremser. Denen gefällt es ja, sonst würden sie ja etwas ändern. Mhm. Also kann man sich nicht einfach so auf die üblichen Strukturen vertrauen, sondern man sollte sich eine informelle Gruppe von Menschen suchen, die einen können unterstützen können, bei dem, dass sich etwas ändert. Und da kommt es auf verschiedene Sachen drauf an, wie man die Leute aussuchen sollte, die dort dabei sind. Es sind auch nicht unbedingt, dass man eine wirkliche Gruppe macht, sondern dass es auch unter Umständen Einzelmenschen ist, wo man sich mit ihnen trifft und mit ihnen bespricht. Das sind Leute, die Chemie stimmen. Also man sollte dort nur Leute haben, wo man auch mit ihnen persönlich zu Schlag kommt. Es sollten Leute sein, die auch eine gewisse Position haben in der Kirchgemeinde. Das heisst nicht unbedingt, dass alle Angestellten, wenn es mehrere gibt, dort sollten in so einer informellen Gruppe sein. Es sollten Leute sein, die Einfluss haben. Und das ist ja immer wieder das Eindrückliche, dass es Menschen gibt, die keine Position haben, aber, also keinen Titel haben, aber Einfluss in der Gemeinde, weil sie einfach mit Leuten reden und können Leute beeinflussen. Das war wichtig. Und als letztes sagt der Tom Rainer auch, sollten Menschen sein mit Fachwissen. Also Leute, die auch etwas wissen, wenn man zum Beispiel ein Bauprojekt hat oder sonst etwas. Leute, die das auch schon einmal gemacht haben vielleicht. Wobei, das ist der letzte Punkt, genau, Führungsfähigkeit. Also, dass jemand schon mal etwas gemacht hat und dann eben auch das Fachwissen.
Mhm.
Also man sollte auf keinen Fall allein unterwegs sein, sondern sich absprechen mit anderen Menschen.
Und das ist jetzt aber nicht gemeint als irgendwie, man sollte Intrigen schmieden, wo dann um die Kirchenpflege herum sich etwas bildet und die am Schluss aus ihrer Position gestürzt werden.
Nein, auf keinen Fall.
Sondern mehr einfach, dass man irgendwo einfach schon Leute hat, die schon relativ früh einsteigen und mitdenken und das mitbewegen und so vielleicht dann es nachher auch einfacher ist für die, die von der Struktur her an den wichtigen Stellen stehen, dann auch können mit einsteigen.
Ja, genau.
Der vierte Punkt, den er bringt, ist, ein hoffnungsvolles Bild von der Zukunft kommunizieren. Und ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so einfach oder widerspricht vielleicht auch fast ein bisschen im zweiten Punkt, wo ja zeigt, man muss Änderungsbedarf kommunizieren. Also du musst sagen, was alles nicht gut ist, was alles vielleicht muss verändert werden, eben, um anders werden. Aber beim vierten Punkt sagt er, es ist wichtig, um auch zu zeigen, wie dass es dann besser werden kann oder was dann eigentlich noch alles könnte passieren und wie gut dass das eigentlich ist, wenn man jetzt da einen neuen Weg einschlägt, wo dass man da hinkommen könnte. Und ich finde es darum recht wichtig, also gerade wenn es um Kirche geht, dass man nicht einfach nur fragt, oh, was können wir jetzt machen, damit uns nicht alle Leute wegrennen.
Mhm.
Das ist eigentlich echt eine negative Haltung, sondern vielleicht mehr fragen, was ist denn das, was wir eigentlich zu bieten haben, was uns ausmacht als Kirche, wo da innen passiert. Und dann fragen, wie kann das jetzt nach außen getragen werden? Wie können die Leute von dem begeistert werden?
Ja, ja. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist schon, wenn du sagst, dass eben das mit dem Änderungsbedarf klar kommunizieren, das ist in der Tendenz etwas Negatives, dass man den Leuten den Spiegel vorhebt. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, so wie ich kommuniziere, dass ich sage, schau mal, das ist unser Problem, aber es gibt Hoffnung. Wir können in die Richtung gehen, in die Richtung, dort geht die Zukunft.
Mhm.
Und ich glaube tatsächlich, dass die Art, wie wir kommunizieren als Leader, als Verantwortungsträgerinnen und Träger in der Kirchgemeinde, wenn wir dort ein positives Bild vermitteln von der Zukunft, dass das sehr wohl auch die Gemeinde prägt. Also wenn ich an mich Pfarrkollegen hören, wenn sie sagen, ja, bei uns, mich findet niemand für Kirchenpflege, niemand will sich engagieren. Und ich denke manchmal, könnte das auch eine Reflexion sein von der Art, wie du die Gemeinde führst, auch mitprägst. Weil du jetzt auch nicht übersprühst von Aktivismus und von Begeisterung. Könnte das sein, dass das auch auf die Gemeinde schlägt?
Mhm.
Also es ist auch dort ein bisschen eine Frage von der Kultur, das werden wir auch noch besprechen, über das werden wir noch ein bisschen reden. Die Kultur von einer Kirchgemeinde, die wir natürlich mitprägen, und da spielt es eine Rolle, ob wir sagen, quasi ist alles schlimm und so weiter, oder ob wir sagen, schaut mal in die Richtung, da ist die Zukunft. Das, da passiert etwas, dort entwickelt sich etwas Positives. Fünfter Punkt, man sollte Probleme mit Menschen angehen. Jeder Wandel hängt auch an Einzelpersonen, an Menschen. Und wie wir mit diesen Menschen umgehen, auch, das spielt eine grosse Rolle. Und die Grundlage ist relativ banal. Man sollte eine positive Haltung haben gegenüber allen Menschen. Und dann sollte man auch aufpassen, auf wer genau das man hört. Das ist etwas, was ich irrsinnig finde an dem Buch von Carrie Newhoff, dass er sagt, quasi, die Leute, die gegen Wandel sind, die Leute, die am meisten dagegen sind, das sind die, die am meisten schreien. Und das kann dazu führen, dass wir als die, die den Wandel vorantreiben wollen, dass wir plötzlich schwerhörig werden, beziehungsweise, dass wir plötzlich Hörprobleme bekommen, dass wir nämlich die Lautstärke mit Zukunft und mit Einfluss verwechseln. Das macht dich zu einem schlechten Mathematiker, schreibt er. Weil die Leute, die dagegen sind, werden sehr laut reden. Und die Leute, die finden mit dir zusammen, doch, es muss sich etwas wandeln, die werden nicht laut rumschreien, sondern die werden einfach mitgehen. Und darum ist eine grosse Gefahr, speziell mit Menschen wie mir, die eigentlich gern haben, wenn die Leute einen mögen. Ich habe es gern, wenn die Leute mich mögen. Und wenn ich dann laut angebrüllt werde, dann habe ich manchmal Tendenz, den Fokus auf die lauten Stimmen anstatt auf die wichtigen Stimmen zu richten. Mhm.
Ja, und dort bringt der Carrie Newhoff auch so ein bisschen ein Konzept oder ein paar Fragen, die man sich stellen kann, um herauszufinden, welche sind denn die wichtigen Leute, um darauf zu hören. Weil das ist ja auch gar nicht so einfach. Das heisst ja nicht, dass einfach nur die Leislichen oder nur die, die immer gerade sofort mitgehen, die wichtigen Leute sind. Und zuerst bringt das so ein bisschen zwei Grundfragen, die man sich stellen muss. Das eine, so ein bisschen, wenn du jetzt konfrontiert bist mit jemandem, der dagegen ist, gegen das, was du vorhast, dann musst du dich fragen, hat jetzt das, was er sagt, auch irgendwie eine biblische Grundlage oder ein biblisches Argument, das da dahinter steht? Ich finde das zwar noch schwierig, um das dann gar irgendwie analysieren, aber das ist mal sein erster Punkt. Und dann das zweite ist, ist das eine Person, wo du dir kannst vorstellen, dass du mit der zusammen die Zukunft der Kirche wirst bauen.
Ja, das ist ein wirklich gutes
und
Kriterium.
Und das finde ich wirklich eine gute Frage. Ja, und er hat dann noch so ein paar weitere Fragen, um herauszufinden, was für eine Art von Person dass wir denn eigentlich wollen, an der Zukunft unserer Kirche baut. So die Frage, eben, ist die Vision von dieser Person eher in die Zukunft gerichtet oder geht es mehr um die Vergangenheit? Mhm. Ist sie eine demütige Person, die auch offen ist für Ratschläge von anderen Leuten? So ein bisschen, was sind die Leute, die dieser Person folgen? Sind das die Leute, die du auch möchtest am Leitungstisch haben nachher? Mhm. Oder was ich auch ganz eine gute Frage finde, ist so ein bisschen, bringt die Person eine Alternative, einen positiven Vorschlag, der vielleicht noch besser ist als das, was du gedacht hast? Oder geht es einfach nur darum, zu sagen, ui nein, das wollen wir alles nicht?
Mhm. Ja. Ja, das sind gute Punkte. Und dort, gerade bei diesem Punkt, finde ich noch eine weiterer Satz oder weitere Aussage von Carrie Newhoff sehr gut, dass er sagt, attack problems, not people. Also gang Probleme an und nicht Menschen. Und ein Punkt, der mich wirklich sehr beeindruckt hat, ist, dass er sagt, du beziehungsmässiger antworten als das, was dir entgegenkommt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch vielleicht. Aber quasi, wenn dir jemand einen Brief schickt, dann lüt ihm an. Oder wenn dir jemand anruft und dich zusammenschießt, dann lade ihn zu einem Kaffee ein. Also quasi Antwort einen Schritt beziehungsmässiger als die Person, die dich angreift, dir begegnet. Mhm. Vielleicht ein kleines Beispiel, gerade vor kürzlich in einem Gruppensetting sind Mails umgegangen von jemandem. Dann habe ich mal sachlich geantwortet per Mail, weil es ist ja eine sachliche Dingsbum. Es ist wieder eine Mail zurückgekommen und habe gemerkt, ah, das bringt es nicht. Bin ihm vorbeigegangen, habe gelüttet und dann haben wir das Thema in 20 Minuten vor seiner Haustür können klären und nachher ist noch eine Mail durch und dann ist die Sache geregelt gewesen. Mhm. Also Mails sind einfach Löcher, können Löcher sein, oder? Und der Punkt, wo der Carrie Newhoff da sagt, du beziehungsstärker antworten als das, was zu dir gekommen ist. In diesem Punkt mit dem Problem der Leute bringt durch Tom Rainer auch die sogenannte Diffusion of Innovation von Everett Rogers. Das ist ein wichtiger Punkt. Das sieht man in vielen Büchern, kommt das immer wieder vor. Ich glaube auch, das ist ja schon Daniel Imm vorgekommen, wo quasi die Diffusion of Innovation sagt, dass quasi laut Everett Rogers etwa 2,5% der Leute sind Innovators, die wirklich den Wandel anstoßen, die Innovation bringen. 13,5%, sagt er, sind Early Adopters, die immer offen sind fürs Neueste. Oh, da gibt's etwas Neues, da mache ich mit. Also nicht die das Neue bringen, sondern die aufspringen. Dann gibt's eine Early Majority, sagt der Rogers, 34%. Die Leute, die sagen, ja, also, wenn's in die Richtung geht, gehen wir mit. Und dann gibt es eine Late Majority, 34%, laut dem Rogers, wo zuerst ganz genau schauen, wo es angeht. Und dann, wenn schon einmal über die Hälfte der Leute sich bewegt, ja, also gut, dann gehe ich auch mit. Und es gibt noch die Laggards, die zurückbleiben, 16%, die nie einen Wandel wollen, mitgehen. Und mit denen, sagt der Rogers, sagen auch andere, sagt auch Tom Rainer, glaube ich, wenn es mir recht ist, mit denen lohnt es sich gar nicht. Die einfach jedem Wandel entgegenstehen, mit denen lohnt es sich gar nicht zu reden. Aber quasi, man muss sich bewusst sein, es gibt ganz wenig Leute, die die Innovation anstossen. Es gibt dann relativ wenig, die begeistert mitgehen. Ein relativ grosser Teil, die sagen, doch, okay. Aber dann fast die Hälfte der Leute, die wollen zuerst schauen, oder sind sogar komplett gegen einen Wandel. Dass man sich also einfach bewusst ist, rein von der Erfahrung, von der Soziologie und so weiter, es werden gar nicht alle können begeistert mitgehen. Mhm. Weil ich, wenn ich etwas, ein neues Projekt habe, bin ich ja begeistert davon. Nur muss ich einfach wissen, es werden ganz am Anfang wenig Leute begeistert sein. Mhm. Und die Early Majority, die muss man gewinnen. Und wenn dann einmal etwas passiert ist, kann man vielleicht auch die Late Majority gewinnen, aber die Laggards wird man nie können auf seine Seite ziehen.
Das hilft auch mega, um dann nicht gerade frustriert zu werden, wenn du merkst, dass jetzt nicht gerade alle voll begeistert sind, sondern weißt, es muss jetzt einfach so ein bisschen Schritt für Schritt passieren. Und es ist cool, wenn schon mal die ersten Leute mit an Bord sind.
Ja, genau. Und dann noch ein letzter Punkt zu dem fünften Punkt von Leading Change quasi. Ein letzter Punkt, Personalentscheidungen. Es wird, wenn man irgendeinen wichtigen Wandel in einer Kirchgemeinde anreisst, wird es immer Menschen geben, die nicht mitkommen. Sei das Angestellte, das habe ich auch schon gesehen, wo man sich dann wirklich muss irgendwann sagen, du lass mal, du drehst das nicht mit, willst du dir eine andere Stelle suchen? Aber auch Menschen, die einfach regelmäßig in die Kirche gekommen sind und sehr verbunden sind, die diesen Wandel nicht mitgehen können. Und man wird Menschen verlieren, auch Menschen, die man gerne hat. Das ist, glaube ich, der Preis, wenn man sieht, dass eine grosse Änderung kommt, der Preis, den man auch zahlen muss, wenn man den anführt. Mhm. Sechster Punkt. Sich gegen aussen wenden, statt sich um sich selber zu drüllen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Blick nach aussen hilft einer Gruppe von Menschen, sich weniger um sich selber zu drüllen und statisch zu bleiben. Also der Blick nach aussen auf die Leute richten, die man noch nicht erreicht hat, die man nicht hat, hilft dann, wegzukommen aus dieser Spirale, zu sich selber zu schauen.
Mhm. Ja, weil man ja dann auch nicht einfach in dem hineinbleibt, was einem selber gefällt und man sich schon aufgebaut hat, sondern irgendwie, du musst ja, wenn du neue Leute jetzt erreichen musst, ja eigentlich automatisch auch neu anfangen zu denken und handeln.
Genau. Und das ist natürlich der logische Find quasi der Gegner von dem, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, weil die Leute, die man hat, hat man ja schon. Und darum ist es gut, wenn man auch fragt, wer könnte man eigentlich erreichen, wenn wir nicht mehr auf uns selber schauen. Die natürliche Tendenz von jeder Kirchgemeinde, von jeder Organisation, auch von jedem Hauskreis ist, dass man sich gegen innen richtet und die Neigung, sich um sich selber zu drüllen, die muss man immer wieder bekämpfen und überwinden.
Mhm. Wobei ich es in diesem Punkt schon auch wichtig finde, dass man ein Stück weit, das klingt vielleicht komisch, aber also sich selber treu bleibt, auch als Gruppe, und nicht dann irgendwie einfach grundsätzlich findet, wow, wir müssen jetzt zu anderen Menschen werden, aber vielleicht eher das, was wir machen und uns ja wünschen und irgendwie auch uns wichtig ist, dass das auch noch andere können teilhaben daran. Und dann muss man sicher Sachen verändern, aber auch nicht gerade irgendwie alles komplett aus dem Fenster schmeißen, was man jetzt gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Siebter Punkt, kurzfristige Erfolgsziele. Der Tom Rainer nennt das Pick Low-Hanging Fruit. Etwas können vorweisen quasi, einmal einen Versuch starten an einem Ort und dann können zeigen, schaut mal, das ist hier passiert. Hier hat sich etwas geändert. In die Richtung wollen wir ja gehen. Es funktioniert. einmal können zeigen. Also, ein Beispiel vielleicht hier dafür, wenn wir in der Jugendarbeit vorankommen, wenn es dort schöne Sachen gibt, die sich entwickeln, in einem Gottesdienst, zum Beispiel vor einer Kirchgemeindeversammlung, ein Interview führen mit einem oder zwei von diesen jungen Menschen, die auch über die Konfirmation raus zum Beispiel dabei geblieben sind, zum zeigen, da geht etwas. Um das auch zu zeigen, mal ein kleines Beispiel für den Wandel, den man dann im grossen Stil noch weitermachen will. Mhm. Das finde ich einen guten Punkt, dass man eben sagt, man tut nicht nur in einem riesen Rutsch alles ändern, sondern man fährt mal neu an und tut dann das auch zeigen. Schaut mal, es geht. Die kleinen, kurzfristigen Erfolg, sagt Tom Reynolds, sollte auf jeden Fall etwas sein, was sichtbar ist. Eben zum Beispiel ein Interview mit jungen Leuten in einem Gottesdienst, das kann ja nicht mehr anders sein, oder Kirchgemeindeversammlung, was auch immer. Es sollte ein klares Resultat sein, das man vorweisen kann, und es sollte auch einen klaren Zusammenhang haben mit dem grossen Wandel, den man anstrebt. Und wenn man das schafft, dann kann man auch mal etwas probeweise machen und zeigen, in die Richtung sollte es gehen. Mhm. Und mit dem übrigens, wenn man nochmal auf die Fusion of Innovation geht, mit dem kann man dann auch wieder Leute gewinnen, die sehen, ah, das funktioniert ja, was die da vorne sagen. Vielleicht funktioniert es ja wirklich.
Mhm. Und ich glaube, ein Vorteil, wenn man so mit kleinen Veränderungen anfängt, ist auch, dass das eigentlich dann auch im achten Punkt schon dient, nämlich, dass der Wandel implementiert wird und auch ein Stück weit wie so zu einer Kultur wird, dass sich auch immer wieder etwas verändert. Also, dass es nicht so ist, wir haben jetzt einen grossen Wandel, dann sind wir in dem neuen Dings drin, das ist jetzt für die nächsten 1000 Jahre unser Konzept, sondern dass eigentlich Wandel Teil ist von der Kultur und man, ja, immer wieder sich weiterwandelt.
Ja. Ja, genau. Uff, jetzt haben wir aber lang gemacht. Zu dem, wo wir heute, von den beiden Büchern, wo wir heute geredet haben, gibt's jeweils ein PDF in den Shownotes. Vom Buch von Carrie Newhoff habe ich nicht in dem Sinne eine Zusammenfassung geschrieben, sondern eher ein Exzerpt, wo ich einfach die wichtigsten Sachen, die ich als wichtigst gefunden habe, auf Englisch einfach rauskopiert habe, quasi. Und zum Buch von Tom Rayner, Who Moved My Pulpit, habe ich eine richtige deutsche Zusammenfassung geschrieben. Beide Sachen findet man in den Shownotes. Dann ist das jetzt also gewesen, von der Episode 5 in der Staffel 5 mit Büchern. Das mal über Who Moved My Pulpit und Leading Change Without Losing It von Aufwärts Stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.